heißt, es wird vorerst mal der letzte Termin sein, da ich wieder in die Gemeindearbeit selber zurückwechsle aus dem Reisedienst. Und das heißt, es wird meine Zeiteinteilung eine ganz andere sein müssen, vorrangig eben in der eigenen Gemeinde predigen. Und dann müssen wir mal schauen, wie Gott uns führt und wie es so sich lenken und gestalten lässt. Heute möchte ich noch einmal ein Anliegen uns weitergeben, das mir sehr am Herzen liegt, was schon auch angedeutet wurde durch dich, nämlich dieses Hören auf Gott und dann aber auch die Folge, nämlich Tun, was Gott sagt. Hören und Tun gehören ganz eng zusammen. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel im Neuen Testament, an dem man enorm viel lernen kann. Das ist die Situation, wo dem Philippus, der Finanzminister, über den Weg läuft. Gott schickt den Philippus in die einsame Gegend. Luther-Text heißt dann der Kämmerer aus dem Morgenland. Aber ich finde Finanzminister besser und für uns verständlicher heute. Ich lese aus Apostelgeschichte 8, ab Vers 26, diese Szene. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Philippus gehorchte sofort, habe ich mir bei mir hinterstrichen. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinen Wagen unterwegs. Er war Finanzminister der äthiopischen Königin Kandake und ein hoher Würdenträger seines Landes. Auf dem Rückweg von Jerusalem, wo er als Pilger im Tempel gebetet hatte, las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Für uns zur Information, das war Kapitel 53, was er da gelesen hat, Jesaja 53. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn auch verstehen, wo es mir noch niemand erklärt hat? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade die Sätze gelesen: Wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles erduldet. Nicht einmal ein gerechtes Urteil war er ihnen wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben von dieser Erde vernichtet. Der äthiopische Minister fragte Philippus: Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm das Evangelium von Jesus anhand dieses Prophetenwortes zu erklären. Als sie aber darauf an einer Wasserstelle vorüberfuhren, da sagte der Äthiopier: Dort ist Wasser. Kannst du mich jetzt gleich taufen? Wenn du von ganzem Herzen an Christus glaubst, kann ich es tun, erwiderte Philippus. Und dann kommt ein ganz kurzes Glaubensbekenntnis und das reicht. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, bekannte der Minister. Dann ließ er den Wagen halten, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod wiedergesehen, von dort aus zog er von Stadt zu Stadt und predigte überall das Evangelium von Jesus, selbst im entfernten Caesarea. Ich möchte es unter diesen Bogen stellen: Unter der Führung des Heiligen Geistes kommen Menschen zum Glauben. Also nicht, weil Philippus so toll reden kann, nicht, weil er tolle Gedanken dazu haben kann, sondern unter der Führung des Heiligen Geistes. Und da dürfen wir uns alle einfach auch an die Hand nehmen lassen. Aber dann haben wir eben zwei wichtige Punkte heute auch schon im Vorprogramm gehabt. Nämlich, es ist wichtig, dass wir überhaupt erstmal hören und dann auch tun und gehen. Gleich dazu noch mehr. Was die Mitarbeit in der Gemeinde angeht, haben wir ja sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Es gibt auch Leute, die arbeiten viel zu viel schon in der Gemeinde mit und sind da durchaus auch am Hören, was Gott alles von ihnen möchte. Aber ich bin davon überzeugt, dass manche da mehr hören, als Gott sagt. Jetzt haben wir die andere Seite. Die einen, die hören zu wenig. Und da bist du dann als Gemeindeleiter oder als Pastor, bist du dann da bei der Mitarbeiterversammlung und sagst, wir haben dies und dies Projekt vor und wir würden doch gerne, wir brauchen Mitarbeiter da und da und da, braucht es Leute, wer macht denn dann mit? Und du kennst ja so deine Pappenheimer ein bisschen und weißt auch, wer hat denn eigentlich in seinem Kalender schon bis Oberlippe eigentlich voll ist, kurz vorm Absaufen. Und dann weißt du aber auch von anderen, dass die gut noch Freiraum hätten, dass die schon auch könnten. Aber gerade die sitzen dann mitunter ganz vorne auch und drehen sich ganz entsetzt um und sagen, ja, meldet sich da jetzt niemand. Ja, obwohl man genau von diesen Leuten, ja, manchmal, da denke ich, man müsste Bibeltexte umschreiben, dann müsste da in der Bibel stehen, ein Engel des Herrn trat zu Philippus, versetzte ihn einen Tritt in den Hintern, Punkt, 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 und Philippus hinkte vom Engel des Herrn getreten davon. Hier steht halt was ganz anderes. Hier gibt es erstmal dieses Hören auf Gott, und da möchte ich beide Seiten eben auch aufzeigen, dass es auch eine Begrenzung durchaus Gott gibt, von Gott gibt. Gott will nicht, dass wir 6 Tage die Woche in der Gemeinde tätig sind, weil dann ist das, was hier steht, überhaupt gar nicht mehr möglich, nämlich dass wir auch mal hingehen zu Menschen, die mit Glaube, Gott und Kirchen, auch Freikirchen, nichts zu tun haben. Wir brauchen ja auch noch Zeit für Menschen, die tatsächlich eben dem Glauben ganz fern stehen. Also die Frage der Mitarbeit ist immer durchaus auch eine Frage der Bereitschaft, höre ich auf Gott. Und jetzt komme ich zu einem sehr steilen Satz. Ich bin davon überzeugt, dass Gott heute noch genauso redet wie einst. Und dass wir heute eine große Zahl von Christen haben, die das Hören auf Gott komplett verlernt haben. Ja, bis dahin, dass man auch im Gottesdienst eher einschläft, weil man zu schlecht Zeiteinteilung hat, dass man daheim kaum Zeit hat zum Hinhören auf Gott, dass man einfach nur noch im Gebet redet, selber seine Bitten darbringt. Wenn man ein guter Christ ist, ist man auch noch gewohnt, Dankgebete zu sprechen, aber dann ist es oft schon zu Ende. Und das ist nicht das, was Gott braucht heute. Er braucht Menschen, die auch mal ihre Klappe halten können. Und das ist sogar ein Übungsprozess in unserem Hirn, dass wir mal unsere Gedanken in etwas abbremsen und nicht von einem zum anderen auch gleich wieder springen, uns ablenken lassen. Das ist ein Training einerseits. Andererseits ist es nicht so, dass wir eine ganz klare Stimme Gottes da vielleicht jetzt so laut hören. Manchmal müssen wir auch im Miteinander herausfinden, was Gott von uns möchte. Ich meine, ich hätte hier schon mal auch das Beispiel erzählt, was in unserer Gemeinde, wo ich und meine Frau auch ehrenamtlich tätig sind, ganz selbstverständlich ist, nämlich, dass wir immer auch miteinander auf Gott hören, Zeit der Stille haben. Jeder hat auch einen Stift, jeder hat ein Papier. Und das, was uns dann auch so in den Sinn kommt, im Beten, im Hören, in Gedanken, da schreiben wir Stichworte auf. Und da hinten steht auch so eine schöne Flipchart, da brauchen wir dann manchmal 2 oder 3. Und dann schreiben wir eben auf und sagen, was ging uns jetzt in einer wichtigen Lebensfrage, Glaubensfrage, Gemeindefrage, was ging uns durch den Sinn? Und wisst ihr, was immer wieder passiert? Sehr häufig. Bei all den Antworten kristallisiert sich ein roter Faden heraus. Auf einmal merken wir, den Punkt hatte jeder drin. Den einen Gedanken hatte jeder in seiner stillen Zeit empfunden. Auch so finden wir raus, wie Gott mit uns verfahren möchte und wo wir hin sollen und in welche Richtung es geht. Gehen wir mal im Einzelnen so dran. Dieser erste Gedanke ist vielleicht noch zu ergänzen, diese Vorbemerkung mit diesem Satz, nämlich, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann ist nicht unsere Meinung, sondern unser Gehorsam gefragt. Da muss ich noch auch ein bisschen was dazu sagen, zu diesem unteren Gedanken, nämlich wir Deutschen, wir sind da ein bisschen dafür bekannt, dass wir zu viel diskutieren, vielleicht zu gründlich nachdenken, Vor Jahren, vielen Jahren, als ich noch selber Musik gemacht habe, haben wir mal eine Großveranstaltung musikalisch mit begleitet, wo der Gastredner lebt nicht mehr, damals Festok Kiwenschere war. Leute aus meiner Generation und älter wissen, wer das war, nämlich ein Bischof aus Uganda, der damals in der Zeit, wo Idi Amin als der brutalste Christenverfolger damals bekannt war, in Uganda unglaublich vielen Christen das Leben nicht nur schwer gemacht hat, sondern das Leben genommen hat. Und der hat dann ein Buch geschrieben, dieser Bischof Festok Kiwenschere, Ich liebe Idi Amin. Und sprach da, alles gut? Ja, und er sprach damals vor allem von der Botschaft der Vergebung und auch sogar von der Feindesliebe. Und ich meine, in dieser Großveranstaltung war es damals Ulrich Pazani, der ihn interviewt hat. Er hat dann nachher eine Predigt gehalten und hat ihn interviewt. Da hat er gefragt, was ist denn der große Unterschied aus seiner Sicht von einem Christen in Afrika und einem Christen in Deutschland? Und dann hat der Festok Kiwenschere damals gesagt, sein Eindruck ist der, wenn Gott zu einem Afrikaner spricht, dann steht er auf und geht und der Deutsche fängt das Diskutieren an. Und fragt erstmal, sollen wir anders, ist jetzt die Zeit oder müssen wir doch noch ein bisschen warten oder müssen wir das Ganze nicht noch viel gründlicher vorbereiten? Ich glaube, wenn der Philippus ein Deutscher gewesen wäre, dann wäre die Situation die gewesen, da ist Philippus und da kommt jetzt dieser Finanzminister und das wäre dann so gelaufen. Ihr versteht, was ich jetzt meine, nämlich die wären aneinander vorbeigezogen. Und ich habe noch die Hoffnung, dass Gott für den Finanzminister auch nochmal eine zweite Chance irgendwo dann aus der Tasche zieht. Aber der Philippus hätte dieses sagenhafte Abenteuer nicht erlebt und hätte das nicht vollziehen können. Und darum möchte ich uns Mut machen, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann ist nicht unsere Meinung gefragt, sondern unser Gehorsam. Der Philippus, der hätte ja da auch noch weiter diskutieren können und sagen können, lieber Gott. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich auf eine einsame Straße? Also ich bin doch jetzt immer in die Städte so gewesen, habe mich da auf meine Jaffa-Kiste gestellt und habe da das Evangelium von dir verkündigt und die Leute kamen zum Glauben und wir werden das doch auch noch so weiter erleben. Also du hast mich doch auch gesegnet. Was soll ich denn jetzt auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt? Hast du nicht jemand anders, den du da in die Pampa schicken kannst? Das ist doch nicht mein Job. Der Engel des Herrn trat zu Philippus und der Philippus stand auf und ging. Punkt. Und ging. Und dann das Nächste. Oh, lieber Gott, jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Ein Prominenter. Das war ja gleich zu erkennen, von Weitem. Mehrere Wagen, Haufen Personal, bestimmt auch ein bisschen ein schönerer Wagen, so in der Mitte, wo der Chef drin saß. Ja. Lieber Gott, da brauchst du einen Paulus. Der bekehrt sich aber erst ein Kapitel später. Lieber Gott, also dem bin ich doch nicht gewachsen. Ja? Ich als einsamer, schlichter Diakon aus Jerusalem und da der Finanzminister von Äthiopien. Hallo? Nee, lieber Gott, ich drehe lieber wieder um. Wird schon irgendwie noch gehen und klappen mit dem... Oh, sorry. Mit dem Finanzminister. Ja. Und dann ist der Philippus in einer ganz anderen Art und Weise vorgegangen. Und da schauen wir jetzt mal so im Einzelnen drauf. Zuerst, der Heilige Geist wirkt die Bereitschaft, sich brauchen zu lassen. Dazu müssen wir ein offenes Herz haben. Und wenn nötig, möchte ich uns heute da auch wachrütteln. Ich stelle uns auch durchaus mal hier eine sehr pikante Frage und ich weiß auch, dass es eine kritische Frage ist, aber wie viele Christen unserer Gemeinden Land auf Land ab sind denn im normalen Verlauf des Jahres missionarisch? Wie viele Christen unserer Gemeinden haben das bei sich auf dem Schirm, dass sie die Gelegenheiten, die ihnen Gott vielleicht eben heute geben könnte, zu einem Glaubensgespräch auch nützen sollten? Wie viele Christen haben das auch in ihrem Herzen, dass sie vielleicht sogar jeden Tag neunmal dafür beten, lieber Gott, gib mir heute eine Gelegenheit, dass ich meinen Glauben an Jesus Christus bezeugen kann. Ein Seelsorger meiner Jugend hat zu mir gesagt, sei vorsichtig mit so einem Gebet. Gott erhört es schneller, als du denkst. Nämlich, dass wir Gelegenheiten haben, über unseren Glauben zu reden. Liebe Freunde, ich darf hier sagen, ich habe mir extra einen Freundeskreis gesucht von Leuten, die mit Glaube, Gott und Kirche nichts zu tun haben, damit ich auch als Hauptamtlicher eben leben kann, eben missionarisch leben kann, meinen Glauben bezeugen kann. Denn in unserem Beruf ist man in der Situation, dass man sich mit lauter frommen Leuten umgeben kann und dann kommt man gar nicht mehr zu diesem Weg, nämlich seinen Glauben zu bezeugen. Und da komme ich gleich auch noch drauf, wir haben da manchmal so ein bisschen Angst. Der Heilige Geist wirkt die Bereitschaft, sich brauchen zu lassen. Also wenn Gott uns einen Auftrag gibt, ist nicht unsere Meinung, unser Gehorsam gefragt. Manchmal sind diese Befehle von Gott auch unlogisch. Das hätte der Philippus eben mit der einsamen Straße von Jerusalem nach Gaza so sagen können. Ich gehe doch da wo ganz anders hin, da sind viel mehr Leute. Manchmal sind auch die Aufträge nicht ganz einfach, aber auch da tut der Philippus nicht lange fackeln. Wenn Gott ihm dahin schickt, dann weiß er, dass Gott alle Wege vorbereitet hat. Wenn Gott ihn da bei dem Finanzminister haben will, dann weiß Gott sehr wohl, was der Philippus kann und was der Finanzminister braucht. Und er weiß auch, was der Philippus nicht kann. Ja, der Philippus hätte sich nicht mit dem Apostel Paulus messen können. Theologisch, in dem Wissen der alten Schriften. Da war der Paulus ein Experte, der das jahrelang studiert hat. Aber es reicht, was der Philippus kann, es reicht, was er da braucht, um mit diesem Finanzminister zu reden. Da komme ich zum nächsten Gedanken. Der Heilige Geist wirkt das Eingehen auf den anderen. Das geht so ein bisschen fließend jetzt auch über. Er geht zu diesem Finanzminister hin, vielleicht war er ja auch ein bisschen nervös, dann sage ich, ja, und na und? Dann war er halt ein bisschen nervös. Dann bist du halt auch ab und zu mal ein bisschen nervös, dann bin ich halt auch ab und zu mal ein bisschen nervös. Aber es ist doch gleichzeitig dieses Abenteuer, es ist diese Spannung. Was wird jetzt hier passieren? Was wird im Leben von mir und anderen Leuten passieren, mit denen ich über den Glauben rede? Mit denen ich hier so rede, wie ich es kann und nicht, wo ich meine, es müsste irgendwie ganz anders sein. Bleiben wir authentisch, bleiben wir ehrlich, bleiben wir bei uns, reden wir über das, was wir sagen können. Da kann ich jetzt auch zu diesem Gedanken sagen, wir wissen nicht, wie gut der Philippus Jesaja 53 rezitieren hätte können, geschweige denn, dass kirchengeschichtlich oder ekklesiologisch oder homiletisch oder dogmatisch hätte analysieren können. Wahrscheinlich gar nicht viel. Überhaupt gar nicht viel. Aber eins hat er geahnt und gewusst, das auf jeden Fall. Das ist ein Prophetenwort, das hinweist auf den Messias, auf Jesus Christus. Und den kenne ich. Mit dem kenne ich mich aus. Mit dem habe ich schon viel erlebt. Und so schenkt er das rechte Wort auch zur rechten Zeit. Der Heilige Geist wirkt also das Eingehen auf den anderen ohne Ängste, ohne Sorgen. Was sage ich jetzt hier? Was kann ich alles falsch machen? Welche Fehler kann ich machen? Der Heilige Geist wirkt dann auch das rechte Wort zur rechten Zeit. Es ist halt manchmal so, dass wir ganz andere und hohe Erwartungen sogar haben und meinen, was müssten wir alles leisten und sagen und formulieren können und tiefgehende und hochstehende Aussagen machen, und oft braucht es das gar nicht. Um es mal mit Philippus auch auf uns zu übertragen, ich mache immer wieder auch Schulungen mit Jüngeren, aber auch mit Gemeindeleuten, wo ich sage, wie können wir wirksam über unseren Glauben reden? Unter anderem nehmen wir da immer noch sehr empfehlenswert das Konzept von Bill Bright, Campus für Christus, wirksam über den christlichen Glauben reden. Das ist ein Konzept, das liest ihr in 3 Abende, liest ihr das daheim durch. Und das liest ihr bitte aber 5-6 Mal, nicht nur einmal. Mehrmals lesen, und es wird uns verändern, es wird was wirken. Aber was ich in so eine Schulungswochenenden meistens dann auch immer noch mit hineinbringe, Wir Christen, wir sollten stehenden Fußes auf drei Fragen einfach zack, zack antworten können. Und dass das nicht so ist, das mache ich mit einem humorvollen Beispiel klar. Zwei unterhalten sich auf der Straße. Der eine ist Christ, der andere nicht. Das Thema kommt auf Gott. Wer kriegt den roten Kopf? Ich höre immer die gleichen Antworten. Die einen schmunzeln schon bei der Frage, die anderen sagen es dann auch noch, der Christ kriegt den roten Kopf. Und ich frage mich, warum? Vielleicht habe ich die besondere Geschichte in meiner Familie eben erlebt, aber ihr könnt es ja auch anders lernen. Ich habe drei Brüder. Einer davon ist auch Christ. Und seit unserer Jugendzeit sind zwei in einer aggressiven Art und Weise gegen alles Fromme und Christliche. Richtig hart. Da sind auch schon Familienfeiern gekippt, weil wenn die zwei, drei Bier zu viel haben, dann wurde das sehr verletzend, sehr beleidigend. Und da gab es richtig Krisen schon in unserer Situation. Ich darf von meiner Seite sagen, ich habe mit allen meinen Brüdern immer wieder Frieden geschlossen, immer wieder vergeben. Und ich habe vergeben, bevor der überhaupt gesagt hat, dass es falsch war, was er gemacht hat. Und er kam dann doch und hat sich entschuldigt. Aber ich habe in meinem Herzen und letztendlich schon um meiner selbst willen auch vorher vergeben. Nirgendwo in der Bibel steht, dass wir erst dann zu vergeben haben, wenn der andere uns ausdrücklich darum bittet. So, nur seelsorglich das dabei. Es gibt Situationen, die sind für uns total verletzend, die sind schwierig, aber wir sollten Rede und Antwort stehen können, auch bei unseren Verwandten, bei anderen Leuten, nochmal zu dem Thema auf der Straße. Es gibt drei Fragen, die wir, habe ich gesagt, sofort beantworten können sollten. Warum wurde ich Christ? Was war da? Muss ja irgendwas passiert sein? Ich denke, es gab immer mal auch eine Zeit, wo ich das noch nicht war. Oder nicht so wie danach. Zweitens, warum bin ich das bis heute immer noch? Bei manchen Jahrzehnte. Und drittens, warum möchte ich das in Zukunft unbedingt auch weiterhin bleiben? Auf die drei Fragen sollten wir antworten können. Und ihr braucht keinen roten Kopf mehr auf der Straße kriegen. Ihr habt was, was ihr sagen könnt. Warum wurde ich Christ? Warum bin ich das bis heute immer noch? Einfach Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Dass wir diese drei Fragen für uns mal vielleicht sogar auch aufschreiben, mal ein bisschen ein paar Notizen machen, weil ich sage, die sind gar nicht so leicht, die Fragen. Das mal auch so formulieren, dass es jemand, der vielleicht auch mit manch unserer Liedtexte übrigens Probleme hätte, das einfach nicht versteht. So reden, dass jeder das auf der Straße verstehen kann. Und da fand ich das mal ein ganz tolles Beispiel vor geraumer Zeit. Eine Mitarbeiterin aus einem Jugendkreis, sie war da schon mehr so die Ältere, die aber immer auch gesagt hat, sie kann nicht reden. Ja, kann sie nicht. Nee, das müssen andere machen. Also so über ihren Glauben reden oder an so ein Mikrofon da gehen, kurz vorm Herzinfarkt. Ja, das ist nichts für sie. Die hat lieber, bei euch müsste man dann mit dem Staubsauger da raussaugen, die hat lieber für irgendwelche Festlichkeiten drei Kuchen gebacken, die hat lieber organisiert, die hat Fahrdienste gemacht, die hat sehr praktisch also immer mitgeholfen. Aber so über den Glauben reden, das war nichts. Ne? Und die hat aber trotzdem bei diesem Wochenende, bei dieser Schulung wirksam über unseren Glauben reden, hat die ganz, ganz fein mitgemacht. Und hat das mal wirklich an sich rangelassen und hat für sich offenbar auch ernst genommen, wenn Gott will, dass auch ich in meiner Umgebung über meinen Glauben rede, obwohl ich das so Herzklopfen kriege, obwohl das mich so viel Kraft kostet, wenn Gott das will, dann wird er und muss er auch irgendwas draus machen. Dann muss er das machen. Deswegen auch das Thema überhaupt unter der Führung des Heiligen Geistes kommen Menschen zum Glauben. Nicht, weil wir so tolle Hechte sind. So, jetzt habe ich ja gesagt, man soll das aufschreiben mal. Warum wurde ich Christ, warum bin ich Christ immer noch und warum möchte ich das in Zukunft bleiben? Und dann habe ich aber auch noch dazu gesagt, weil Schindler hat ja auch seine Theologie, das muss man dann mal lesen und lesen und nochmal lesen, damit man nicht auf der Straße sagt, Moment mal, jetzt habe ich leider meinen Zettel nicht dabei. Schwierig, ne? Also ihr denkt vielleicht und versteht vielleicht auch, warum ich das so gesagt habe. Aber auch Schindler kann sich brutal täuschen. So schaut das nämlich aus. Also, Wochen nach diesem Schulungswochenende kommt diese Mitarbeiterin, die ich schon erwähnt habe, zu mir, schiebt mir einen Zettel so über den Tisch, die war so ein bisschen derb in ihrer fränkischen Art. Komma des so sang. Versteht ihr, was ich meine? Kann man das so sagen? So, dann habe ich das, es war noch Zeit, bis der Jugendkreis begann, habe ich das mal durchgelesen und ich war schon erstmal baff erstaunt, wie klasse diese Mitarbeiterin das formuliert hat. Wisst ihr, was ich da entdeckt habe? Das Wirken des Heiligen Geistes. Gott hat ihr schon da geholfen, das mal aufzuschreiben. Da hat man auch gesehen, sie hat bestimmt den einen oder anderen Satz nochmal neu formuliert und wieder mal formuliert. Aber Gott hat das geschenkt. So, jetzt hat die den Zettel also so zusammengefaltet, in ihre Handtasche eingesteckt, hat in einer Fabrik gearbeitet, wo es eine Kantine gab, wo viele Leute zum Essen waren. Sagt ihr in ihrer derben Art wieder so, jetzt halt mal alle still und esst, zieht ihren Zettel raus an der Kantine, breitet ihn aus und liest den so vor. Und dann ging das Abenteuer los. Da saß nämlich eine Mitarbeiterin und dann hat die sich geoutet und hat gesagt, weißt du was, dich beobachte ich schon ganz lange und jetzt weiß ich, was in deinem Leben anders ist. Du bist mir schon immer, ich sage in Klammern, in einer gewissen positiven Art und Weise aufgefallen. Und sie, Klammer zu, und jetzt weiß ich, was das ist. Wo gehst du hin? Was ist deine Gemeinde? Wo beziehst du deine Kraft? Wo kriegst du das alles her? Da muss ich hin. So, jetzt kam die Mitarbeiterin aus einer Großfamilie, 7 Geschwister. Hat sie gleich in derselben Woche noch die kleineren Geschwister in die Jungschar verfrachtet, damit die auch gleich was von Gott hören. Und die, die mit ihr zusammen so in Jugendkreis alterstechnisch passten, die hat sie auch gleich die Geschwister mit in den Jugendkreis genommen. So, jetzt hatten wir da schon mal so eine Handvoll Leute, die mit Glaube, Gott und Kirche noch gar nicht, keine Ahnung hatten. Nichts, gar nichts. So, dann brachten die jetzt auch noch ihre Freunde mit. Der Jugendkreis war eigentlich so 15 Leute und innerhalb weniger Wochen sind wir auf 30 Leute, ist dieser Kreis da angewachsen. Nur die Hälfte hatte von nichts eine Ahnung. Wir hatten uns so ein schönes Programm zurechtgelegt. Ja. Das Verhältnis von der 5. Zornesschale zum 7. Posaunengericht und so. Wir wollten da in die Tiefen, konnten alles nur so, wie es war, in die Tonne werfen und sagen, wir müssen mit dem ganz schlichten, kleinen Einmaleins des Glaubens, das ABC, müssen wir lernen, sogar weiterzugeben. Das war für viele Mitarbeiter von uns, war das sogar auch eine Herausforderung, war eine gute Übung. Wie erkläre ich denn in aller Schlichtheit, worum es im Glauben an Jesus Christus geht? Das konnte offenbar der Philippus. Wir wissen nicht, wie gut er über Jesaja Bescheid wusste, aber über seinen Glauben an Jesus Christus konnte er was erzählen. Und da war offenbar sogar die Frage der Taufe mit drin. Interessant. Denn dann sagt dieser Finanzminister irgendwann, hier ist Wasser. Kannst du mich jetzt sofort taufen? Im Grunde hat der Heilige Geist bei ihm jetzt schon so viel bewegt und so viel verändert. Und das war alles völlig unabhängig von dem, was der Philippus für Worte benutzt hat, was der für Gedanken reinbringen konnte. Ein paar wesentliche Merkmale waren da und die konnte dieser Finanzminister verstehen und begreifen und sagt, da ist Wasser. Kannst du mich jetzt sofort taufen? Und so kommt es eben zu diesem wunderbaren Akt. Das ist etwas, wo ich sage, Herr, schenk uns das nochmal viel mehr, schenk uns das wirklich noch viel mehr in unserem Land. Lass nochmal so einen Ruck durch unser Land gehen, wo Menschen zum Glauben kommen. Und vielleicht eben auch durch unsere ganz schlichten und mageren Worte. Es gibt kein Hochleistungschristsein, in dem man dann irgendwie das Geheimnis hat, wie dann Leute scharenweise zum Glauben kommen. Das gibt es nicht. Es ist immer abhängig vom Wirken des Heiligen Geistes. Und der schenkt dann eben auch die Umkehr. Jetzt könnte man hier auch noch zu dem Text hinzufügen oder aus zwischen den Zeilen lesen, ein Suchender unterwegs. Der hat ja übrigens einen ganz schönen Frust erlebt, der Finanzminister. Er hat ja mit ziemlicher Sicherheit schwarze Haut gehabt. So, kommt von Äthiopien nach Jerusalem, an der Hautfarbe schon erkennbar, dass er kein Jude ist, so ganz einfach mal gesagt. Damit durfte der schon gar nicht mehr in den Tempel rein. In der Bibel steht tatsächlich, er wollte Gott anbeten, er wollte als Pilger nach Jerusalem. Den haben die im Vorhof abserviert. Und da konnte er sich dann so eine Souvenirrolle kaufen und er trifft Jesaja 53. Aber vielleicht kein Zufall. Vielleicht auch schon Gottes Führung. Dass er mit Jesaja 53 wieder zurückfährt, hat nicht erledigt, was er erledigen wollte, nämlich Gott finden, Gott anbeten als Pilger. Und dann liest er da also Jesaja 53 und es ist ja mal zugegeben, kein leichter Text. Er versteht nur Bahnhof. Aber Gott hat seine Geschichte, auch mit ihm. Und weil der Philippus nicht lang fackelt, kann das funktionieren. Und so kann der Philippus ihm ausgehend von diesem Wort das erklären. Jetzt möchte ich noch sagen, was man zwischen den Zeilen hier liest. Ein Suchender unterwegs. Frage, haben wir keine Suchenden in unserer Gesellschaft? Ich glaube, mehr denn je. Mehr denn je. Denn was die Menschen alles heute ausprobieren, ob das nun andere Weltreligionen sind, wo man ja so in Kochbuchmentalität meint, man könnte sich da alles so ein bisschen wie ein Salatkopf zurecht schnibbeln und dann so sein Gottesbild entwickeln. Die ganze Frage der Esoterik, kein Radiosender mehr ohne Horoskop und all so ein Zeug. Die Menschen sind suchend, sie möchten einen Halt, sie möchten irgendwo was Übersinnliches haben. Leider haben da die klassischen Kirchen ziemlich viel vergeigt und ziemlich viel ihr Image kaputt gemacht, sodass die Leute, wer weiß, wo suchen, nur nicht mehr da, wo wirklich die Quelle des Lebens vielleicht zu finden wäre in unseren Gemeinden. So, aber da bin ich immer noch eben auch hoffnungsvoll, dass Suchende uns über den Weg laufen. Nebenbei bemerkt, Suchende, muss ich immer an einen meiner ehemaligen Vorgänger denken, Pfarrer Leonhard Roth war lange Zeit Vorsitzender vom Blauen Kreuz in Deutschland, also für das ganze Land und hat natürlich hier in der Region auch sehr viel gewirkt. Von ihm habe ich sehr viele Aufgaben übernommen, wie ich da im Jahr 2000 zur Stiftung Henselshöhe gekommen bin. Und er hat in einem Vortrag mal gesagt, in jeder Sucht liegt eine Sehnsucht und jeder Süchtige ist ein Suchender. Und es ist auch ganz klar, er sucht etwas an der völlig falschen Stelle und hat da jetzt eben eine Abhängigkeit und kommt da nicht mehr raus. In jeder Sucht liegt eine Sehnsucht. Wir beklagen jedes Jahr so und so viel Drogentote und wir beklagen jedes Jahr so und so viel Alkoholtote. 40 Mal mehr Alkoholtote als Drogentote pro Jahr in unserem Land. Da sind aber die, die sich am Baum im Vollrausch zerlegen, mit dem Auto gar nicht mitgezählt, sondern nur die, die in die Krankenhäuser mit Leberzirrhose und Folgen der Suchterkrankung eben sterben. 40.000 jedes Jahr. Haben wir keine Suchenden mehr? Wir haben sie. Jetzt komme ich wieder ganz zum Anfang meines Gottes in meiner Predigt hier. Sind wir bereit, überhaupt diese Menschen zu sehen, zu finden, zu suchen? Morgens beim Händefalten, Herr, lass mir einen wachen Geist haben, dass ich heute die Menschen entdecke, die du mir in den Weg schicken möchtest. Dass ich heute da das sage, was du gerne gesagt haben möchtest und du wirst mir dabei helfen, dass ich die richtigen Worte finde. Ich habe selber auch schon über meinen Glauben geredet und gedacht, das fand ich jetzt nicht so ein Hit, ne, wie ich das jetzt so formuliert habe. Aber wir dürfen uns wirklich mit einem trösten, es ist nicht davon abhängig und nicht entscheidend, welche Worte wir benutzen und wie gravierend die ausgeprägt sind. Nein, Gottes Geist ist davon unabhängig. Nebenbei bemerkt, Gott redet nicht nur zu Suchenden. Er spricht auch zu denen, die wir vielleicht sogar einfach auswählen. Er spricht auch zu Heiden. Man muss nicht erst Voraussetzungen haben, dass Gott zu einem wirken kann. Die Bibel ist voll davon, dass Gott Heiden gelenkt hat. Dass er sie geleitet hat, dass er zu ihnen gesprochen hat. Ich möchte uns da ganz viel Mut machen, fröhlich drauf loszuziehen. Und dann kommt nämlich auch dieses Letzte zustande, nämlich der Heilige Geist wirkt Freiheit und Freude. Jetzt. Diese letzten Verse beinhalten ja auch noch ein Kuriosum, nämlich ein richtiges Wunder. nämlich dass Raum und Zeit überwunden und durchbrochen werden. Also sie steigen herunter ins Wasser, es kommt zu der Taufhandlung, wie sie Philippus so von Jerusalem her kannte. Wir wissen nicht, welche Worte er da benutzt hat, auf die kommt es anscheinend auch gar nicht an. Alles, was wichtig ist, steht in der Heiligen Schrift und das finden wir da. Und der kann das einfach so machen, wie ihm jetzt so die Worte auch in den Sinn kommen. Und beide steigen nun so triefend nass aus dem Wasser. Und bis zu einem gewissen Punkt sieht man noch die Wasserspuren von beiden. So, ich bin da ganz praktisch. Ich bin da sehr visuell. Und auf einmal siehst du nur noch eine Spur, nämlich die vom Finanzminister. Für den war das aber alles überhaupt gar kein Problem. Ich meine, es wäre da sicherlich auch irgendwo mal eine Zeile gestanden, hallo, was haben wir jetzt falsch gemacht? Ihr, wo ist er denn? Ist er wieder zurück? Ist er abgesoffen? Er zog fröhlich seine Straße, weil er wusste, alles, was heute passiert ist, egal was, es ist alles ein Wirken Gottes gewesen. Und dann auch dieses seltsame Wunder in Raum und Zeit, dass nämlich tatsächlich der Philippus von A nach B, was die Hollywood-Leute immer gern so filmisch darstellen wollen, weggebeamt wurde. Und dann heißt es, er zog da fröhlich durch die Städte und bis nach Caesarea. Für alle war es kein Problem, was da passiert ist. Es war ein Wunder, dass sie gerne aus Gottes Hand genommen haben. Und was ich jetzt hier nicht im Text lese, aber was ich denke, es war so, der Finanzminister zog nach Äthiopien und war dort der erste oder einer der Missionare. Und war dort der, der gesagt hat, wenn ihr wüsstet, was ich alles erlebt habe, erstmal wie viel Frust oder Enttäuschung und dann kam das und dann kam das und dann passierte das und wow, dann passierte sogar noch dieses, der war auf einmal weg. Es war für ihn kein Problem und sollte für uns auch keins sein. Die Bibel ist da sehr nüchtern, gar keine große Sentimentalität. Philippus war dann auch an der Stelle überhaupt gar nicht mehr wichtig, war überhaupt keine Bedeutung mehr. Und so sollten wir uns auch sehen. Und dieser Finanzminister zog fröhlich seine Straße. Der Geist Gottes wirkte diese Bekehrung in ihm und das Ende ist dann Freiheit und Freude. Wer von uns Christ ist, könnt ihr euch noch an eure Umkehr erinnern, eure Bekehrung, Wiedergeburt, wie auch immer man das bezeichnet, ich schon. Meinen ersten Schritt zu Christus hin habe ich schon als Jungschaler gemacht und habe da ein klassisches Übergabegespräch gehabt mit einer Beichte, war alles freiwillig. Mich hat keiner zu irgendwas gedrängt oder geschoben, gezwungen, aber ich bin sowas von befreit und erfreut von diesem Seelsorger in Oberschlauersbach im EC Freizeitheim. Eine Etage runter in mein Zimmer. Ich glaube, ich habe keine Stufe berührt. Gefühlsmäßig bin ich da runter geschwebt. Ich bin natürlich gelaufen, klar. Aber es war so ein einschneidendes Erlebnis und so ein schönes Erlebnis. Und so etwas Befreiendes zu wissen, alles, was in deinem Leben bisher auch so schief gelaufen ist. Und da war einiges. Ich habe danach auch noch einiges in Ordnung bringen müssen, ja. Ich habe dann zum Koop müssen, nicht zum Einkaufen, sondern zum Zurückbringen, zum Bezahlen von Sachen, die ich da geklaut habe. Das hat der Geist Gottes dann auch gewirkt. Das hat mir aber kein Mensch sagen müssen. Das ist Wirken des Heiligen Geistes, dass ich die Besitzverhältnisse klären muss. Nur weil man sich bekehrt, gehört einem ja nicht irgendwas, was man da so zu sich genommen hat. Das wäre ja auch eine Methode, ne? Nee, so ist es aber nicht. Ich musste das dann klären. Und hatte danach wieder tiefen Frieden und in meinem Leben eine ganz neue Öffnung des Wirken des Heiligen Geistes. Und das wünsche ich uns allen. Das ist vielleicht auch so ein kleines Vermächtnis jetzt angesichts der Tatsache, dass ich vorerst mal nicht mit euch einen Predigttermin ausmachen kann. Wenn zwei Punkte heute betont waren, dann schon von dir auch am Anfang. Hören und tun und gehen. Ja. Jawohl. Richtig. Mit Sicherheit eine Segensstätte, wie es noch mehrere gibt, eine Segenstätte, wo viele Menschen ihr Leben mit Glaube, Gott und Kirche auch wieder in Ordnung gebracht haben und vielleicht über Jahrzehnte bis ins hohe Alter dabei geblieben sind. Wunderbar. Ich sage Amen. Ich kann zwei halbe Stellen antreten, ohne umziehen. Ich hatte so ein paar Probleme, ich konnte nicht umziehen. Um es kurz zu machen, Deutenbach bei Stein, Nürnberg wird eine halbe Stelle sein und Kornburg, wo ich alles mit dem Auto kurze Wege, also angesichts der Tatsache, dass ich 20 Jahre im Reisedienst war, ja.